palla tagliata, messa fuori, c'è Pirlo, 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 ancora Pirlo di tocco, tiro,
gol! Una sassata del capitano, mamma mia, una sassata del capitano, questa volta non l'ha potuto.
Serie Amore, der Italian Fußball Podcast mit Mario Rica und Mario Soike.
Ciao a tutti, buongiorno oder wann auch immer ihr das hört, sucht euch eure Begrüßungsformel aus. Ich werde nicht alle aussprechen, hier ist Serie Amore, mein Name ist Mario und Marius ist auch wieder am Start. Grüß dich doch.
Ich sag moin und das gilt universell.
Das ist richtig.
Ich habe mal bei Rock im Park in Nürnberg, da bin ich glaube ich um 3 Uhr nachts vom Festivalgelände runtergekommen. Und habe zu den Security-Leuten am Campingplatz Moin gesagt. Und die haben gesagt, sag mal, hast du mal auf die Uhr geguckt oder was?
Ah.
So. Kulturbanausen.
Wahnsinn, Wahnsinn. Der Rock im Park-Geschichten, das sind die, für die ich hier bin. Hast du noch welche? Oder skippen wir den Part?
Boah, also gibt bestimmt die eine oder andere. Ich frage, ob wir dann, aber dann verlieren wir vielleicht die Community oder vielleicht auch nicht.
Weiß ich nicht, müsst ihr uns mal schreiben. Können auch gerne mal eine Festival-Q&A-Folge mit Marius machen. Ja. Apropos Community, es geht mal wirklich ein riesengroßes Dankeschön raus an Matthias, der den PayPal-Weg gefolgt ist, sozusagen, um diesen Podcast zu unterstützen. Wir haben ja dann doch immer an der einen oder anderen Stelle ein paar Ausgaben für Hardware, Software, Tools, mit denen man die Folgen in den Äther bläst. Und nach wie vor sind wir nicht gewillt, irgendwo Werbung zu schalten. Deswegen sind wir da auch immer glücklich darüber, wenn ihr uns entweder via Patreon unterstützt oder eben einfach nur mal so mit einer Einmalzahlung bei PayPal. Matthias hat das gemacht. Wir küssen deine Augen. Und wenn ihr das auch könnt und mögt, dann sind die Links dazu in den Shownotes. Allerdings so zum Jahresende. Wenn ihr einen Groschen übrig habt, gibt es wahrscheinlich auch die eine oder andere Organisation, die das noch nötiger hat, als wir jetzt hier mit unserem Blabla-Calcio-Podcast.
Auf jeden Fall.
Ansonsten hat die Community wieder auch versucht, sich hier in den Folgentitel reinzusingen. Zum einen Fabio, Take This From Yildiz. Ja, auch, aber es wäre mir dann ein bisschen zu Juve-lastig, ehrlicherweise, weil über Juve reden wir heute gar nicht so viel. Ein anderer Juventini hat auch geliefert, Francesco. Und ich würde mich fast dafür entscheiden. Ich musste 2-3 Mal lesen, um es zu checken. Kopf an Kopf und der wilde 13. Also Kopf an Kopf wegen Jim Knopf und der wilde 13., weil es der 13. Spieltag war. Ne? Habe ich das richtig verstanden?
War es der 13. Spieltag? Muss ja, ne?
Ja, muss ja.
Es ist der 13. Spiel. Ich habe mich nämlich schon gefragt, was mit dem Toro los ist, weil der ist gerade auf Platz 13.
Ah, okay.
Stand der Aufnahme kann aber, glaube ich, noch überholt werden.
Von wem können die noch überholt werden?
Nee, ich dachte, dahinter wäre noch jemand. Aber es ist ja nur ein Spiel am Montagabend, das wir nicht mit reinnehmen.
Bologna Cremonese ist das.
So sieht's aus.
War Bologna eigentlich auch ganz gut, um in unseren Europapokal-Kompaktblock mal reinzugehen. Ergebnisdiensttechnisch, die haben Salzburg weggefiedelt, 4-1. Also bei den Rossoblu läuft's einfach wahnsinnig gut. Kann man von der Fiorentina nicht sagen. Die haben zu Hause gegen AEK Athen verloren. Gacinovic hat das Tor gemacht.
Ja.
Ist das der?
Ja, ich wollte schon sagen, könnte dem einen oder anderen auch Serie Amore Edelfan noch einen Platz im Herz für ihn haben.
Da bin ich mir 100% sicher. Die Roma hat den Tabellenführer der Europa League geschlagen, nämlich Midtjylland unter der Woche. Und auch ansonsten sieht es jetzt gerade für die meisten italienischen Teilnehmer ganz gut aus, weil Napoli hat noch in der Champions League 2-0 gegen Karabakh gewonnen. Da hat es auch nichts mehr ausgemacht, dass Højlund einen Elfmeter verschossen hat. Juve mit einem ganz wilden und späten 3-2-Sieg auf dem Kunstrasen von Bode.
Openda mit seinem Debüttor, glaube ich. Oder hat er in der Coppa mal getroffen? Auf jeden Fall David auch mal wieder getroffen. Das könnte ja dieses berühmte Selbstvertrauen geben.
Ja. Spätes Tor gab es auch In Madrid, da hat Inter gegen Atletico noch verloren. Aber insgesamt, also in Sachen Qualifikation, zumindest dann für die Zwischenrunde, sollte das jetzt bei Inter nicht das ganz große Problem darstellen.
Das auf jeden Fall nicht, aber auch das nächste, und ja, zur Roma kommen wir dann auch im Verlauf der Sendung nochmal wieder, das nächste Spiel, wo Inter auch gegen einen großen, zumindest nicht, also nichts holt. Mhm. Ob sie jetzt gut ausgesehen haben oder nicht, weiß ich ehrlich gesagt nicht, aber sie haben halt wieder gegen eine Mannschaft verloren, wo man sagt, Top-Mannschaft gegen Top-Mannschaft, so.
Ja, es ist ehrlicherweise, es klickt ja noch nicht alles. Vielleicht auch das dann nachher nochmal so im Hinterkopf behalten für den Part dann zum Pisa-Spiel. Zunächst würde ich aber gerne ein ganz eigenes Kapitel aufmachen mit Europa, Pokal und Serie A. Und zwar zu Atalanta. Denn da hatte ich ja das Vergnügen, in Frankfurt sein zu dürfen. Also zum einen hatte ich auch da das Vergnügen, mich nochmal persönlich bei Schuggi um Abbitte zu bitten, den und den Polypri getroffen, noch nach der Partie der Eintracht gegen Atalanta. War da auch am Tag schon vorher da, mich mit ein paar italienischen Journalisten unterhalten, mir das alles reingezogen und dann das Spiel selbst auch. Auf den Rängen war es zum einen überragend geil, also Atalanta mit Spruchband auf Deutsch, große Choreo auf Seiten der Eintracht, viel Feuerwerk, viel Bengalos. Zunächst einmal, das war ganz lustig, zu Ende kam auch erst mal gar nichts vom Stadionsprecher. Ich glaube, dann bei der zweiten Aktion wurde dann nochmal gemächlich ermahnt, keine Pyrotechnik zu zünden. Dann hat die Frankfurt-Kurve schön auch noch Rauchtöpfe gezündet in den Farben Ladeas. Dann kam dann, bitte unterlasst auch das Abbrennen von Rauchtöpfen. Und dann kam dieses ganz große Ultras Liberi mit unfassbar viel Bengalen und Blinker über die ganze Kurve. Und dann kam eine andere Stimme, die deutlich aggressiver war, mit, hallo, hier spricht die Frankfurter Polizei, bitte unterlasst das Abbrennen von Pyrotechnik sofort. Und dann halt zu dem Zeitpunkt, wo die Dinger natürlich auch noch 30 Sekunden brennen und so, also auch so richtigen in einem Bullenduktus, was auch dazu geführt hat, dass das komplette Stadion gepfiffen hat. Also höchst unterhaltsam. Und auf dem Rasen, ich muss fast echt sagen, also mal abgesehen von so 15 Minuten am Anfang und ja, wenn man dann auch diese zwei Aluminiumtreffer Atalantas noch in der ersten Halbzeit schon mit reinnimmt, wenn die dann sitzen, Klassenunterschied ist, glaube ich, falsch gesagt, aber dann in diesen 5 Minuten, wo dann auch die 3 Tore in der zweiten Halbzeit fallen, da sind schon ein paar SGE-Spieler ordentlich eingeschult worden.
Ist aber, glaube ich, auch, ich meine, du hast ja mindestens nach dem Spiel auch, glaube ich, mit Dino Topmöller gesprochen, habe ich auf deinem Instagram-Account gesehen. Mhm. Und der hat das ja auch die letzten Wochen ein paar Mal in Interviews gesagt, nun wollen wir jetzt nicht die Eintracht überanalysieren, aber dass das ja in der Champions League bei denen oder auch eben gegen die größeren Gegner, glaube ich, auch in der Liga durchaus häufiger mal vorkommt, dass man da, ja, weiß ich nicht, ob die Konzentration nicht 100% da ist, ob die Taktik nicht 100% befolgt wird. Aber das ist ja was man bei der Eintracht auf jeden Fall diese Saison schon häufiger gesehen hat.
Ja, also ich will das auch nicht überbewerten. Und wie du auch schon gesagt hast, das ist ja kein Eintracht-Podcast. Ich glaube, an der einen oder anderen Stelle haben die vielleicht auch ihre Leistung mit Ergebnissen überperformt in den letzten Jahren. Ich finde es vollkommen okay, wo die stehen und wie sie stehen. Man muss ja da immer auch dazu sagen, dass die Eintracht so ein bisschen im größeren Ausmaß, als sie vielleicht zum Beispiel Freiburg oder wie es dann auch bei Atalanta in den letzten Jahren immer war, immer, es gibt gewisse Personalwechsel, Umbrüche, und wenn man dann nicht nach 2 guten Spielen selbst die Erwartung hat, dass man jetzt Bayernjäger ist oder so, dann ist das, glaube ich, alles in dem Spektrum, was man zu leisten imstande ist. An dem Abend war man dann vor allem auch da über diesen Flügel und das Umschalten, was Atalanta ja schon auch und wovor Topmüller auch gewarnt hatte, ja, ist man halt da genauso und dann ins offene Messer gelaufen.
Mhm. Hast du denn im Vergleich jetzt zu Gasperini, Juric weiß nicht, ob man den jetzt da unbedingt mit reinnehmen muss, aber hast du da Unterschiede festgestellt? Also war da jetzt schon ein bisschen Palladino-Handschrift mit drin nach anderthalb Wochen, zwei Wochen?
War schwierig zu beurteilen. Ich würde eher sagen, es waren wieder auch Atalanta-Elemente aus den letzten Jahren, die uns halt immer Spaß gemacht haben mit dabei. Mhm. Ja, also es waren auch viele gegenläufigen Bewegungen. Sie sind, haben sich dann auch gut aus Pressing-Momenten rauskombiniert. Sie sind selber extrem aggressiv wieder angelaufen, über den ganzen Platz alle Gegenspieler gejagt. Dieses Durchverteidigen war wieder extrem. Ich finde zum Beispiel.
Also bleibt bei Manndeckung, ne?
Ja, genau. Ja. Ja. Und ein paar Takeaways ist der erste, ich habe Charles de Ketelaere mal im Stadion spielen sehen. Ist ein Genuss. Also es gibt ja so Sachen, wo du das erste Mal das so richtig checkst, wenn du jemanden auch im Stadion und dann die ganze Zeit so beobachten, auch wenn er mal nicht am Ball ist. Wahnsinnig gut. Ich meine, bei Lookman erkannt zu haben, auch ist zum Beispiel am Wochenende beim Spiel gegen die Fiorentina, so wenn man den ab und an auf den Ball fern achtet, dass er dann auch, wenn mal ihm einer nicht den Ball gespielt hat, trotzdem Applaus, ne, und so dieses so, ich glaube, the joy is coming back, so ein bisschen, ne, und ich glaube, das ist auch einer, der das braucht.
Ja.
Wäre es noch, das beim 3-0 von Charles de Ketelaere muss ja eigentlich Scamacca davor das Tor machen. Der knallt ihn ja aus 3 Metern an die Latte und dann, der hat auch so selber über sich den Kopf geschüttelt, musste dann aber auch lachen. Hatte jetzt zum Beispiel auch gegen die Fiorentina so 2-3 Abschlussaktionen, wo ich denke so, dem wird es jetzt mal ganz gut tun, wenn irgendwie einer reinrutscht. Er hat ja getroffen davor, aber trotzdem ist noch nicht diese ganze Selbstverständlichkeit da. Aber was der zum Beispiel dann auch wieder für Aktionen hatte, wie er den Ball festmacht und den weiterleitet, da ist er schon viel mehr als nur irgendwie der klassische Strafraumstürmer. Wenn ich das zum Beispiel gegen die Fiorentina mit einem Piccoli vergleiche, boah, auch schwierig. Bei Napoli mit dem Kollegen, Gott, jetzt komme ich nicht auf den Namen, haben wir auch in den letzten Wochen ein paar Mal drüber gesprochen.
Luca,
ja, genau. Da, der dann nicht mal hinbekommt, den Ball 2-3 Mal festzumachen, so.
Ja, es ist schon so technisch natürlich auch irgendwie auf einem anderen, auf einem anderen Level, und wir wissen ja auch alle, wenn da nicht der Körper in den letzten 3-4 Jahren Probleme gehabt hätte, wäre der auf einem ganz anderen Level vielleicht.
Total, absolut. Das waren so die Dinge, und dann habe ich mich sehr gefreut, dass es nach dem Spiel, das hat dann zwar super, super lange gedauert, ich wollte eigentlich mit Sead Kolasinac sprechen, der ja da in dem Spiel das erste Mal seit April auch gezockt hat.
Ja.
Der ja nach langer Verletzung wieder zurück war, und der konnte oder wollte aber auch nicht, und dann hat uns aber der Pressesprecher von Atalanta noch Berat Şimşek'i gebracht, der ja des Deutschen auch sehr gut mächtig ist, und da habe ich mich mit dem ein wenig unterhalten dürfen. Der ist dann tatsächlich richtig ins Plaudern gekommen, das wäre noch länger gegangen, wenn nicht an der Position, wo wir standen, dann auch, da teilt man sich dann teils auch Kamera mit, noch mit der UEFA, und ZDF war da, und da wollte vor allem auch die UEFA, musste noch ein Interview mit Palladino dort aufzeichnen, deswegen musste ich dann das Gespräch abbrechen. Lustig, ich habe Palladino nicht gemacht, ehrlicherweise, weil da hieß es dann auch, also man könnte die Fragen auf Englisch stellen, Antwort kommt aber nur auf Italienisch. Und ja, dann ist klar. Also wie gesagt, ich verstehe es ein wenig, aber in einem Gespräch selbst, wenn man dann nochmal eine Frage nachstellt und er dann das Gefühl hat, nee, das ist aber...
Ja, wenn da, dann wird dann vielleicht noch was Fachspezifisches gesagt oder so, muss man auf Nummer sicher gehen.
Genau, habe ich mich daneben gestellt und da noch ein bisschen gelauscht, aber ja, Şimşek hat ja auch viele Jahre da schon jetzt in Atalanta alles miterlebt, und da so bin ich ein bisschen mit ihm ins Gespräch gekommen. Und ganz kurz, als ich ihn gefragt habe, was Palladino jetzt anders als Juric gemacht hat, dass da das Wort Kommunikation gefallen ist, das kam überraschend.
Okay.
Ja, nee, meint er auch. Also er war ja selber bei der Nationalmannschaft, als der Trainerwechsel kam. Und dann, als er zurückkam, hat Palladino ihn wohl sofort angerufen, hat gemeint, er hat mit allen Spielern Gespräche geführt. Und ja.
Das passt in das Bild von dem, was man gelesen hat, dass der auch in Florenz ja die Kabine so sehr auf seiner Seite hatte und so. Ja, das überrascht.
Ja.
Nicht.
Genau. Und ja, ging am Wochenende das genauso weiter gegen die Fiorentina, die so ein bisschen in diesem Modus ist, der den Atalanta auch die letzten Wochen hatte, gefühlt. Ne? Also es ist ja nicht so, dass sie sich keine Chancen rausspielen. In der Partie, vorhin schon angesprochen, Piccoli, der hat eigentlich eine Riesenchance. Das ist so eine Doppelchance, ja, mit ihm und Ken. Vierte Minute oder so.
Fünf Minuten. Kanesecki auch jubelt wie beim eigenen Tor, ja, dass er den hält. Zu Recht.
Der große Bruder von Jan Sommer, hat jemand in Frankfurt gesagt, der den das erste Mal gesehen hat. Also der jüngere, schon, aber große Bruder. Ja, und dann, ich meine, das Tor von Kosunu, den will er so.
Ja, klar. Da dachte ich, hatte ich jetzt, ist wahrscheinlich jetzt gar kein Hot Take so oder gar keine krasse Beobachtung, sondern wenn man regelmäßig Atalanta über 90 Minuten guckt, weiß man das vielleicht, aber da dachte ich, ah, guck mal, so wie der da steht und da ja auch schon in der Aktion davor, so weit vorne, das hat mich ja schon fast an Inter erinnert. So als der rechte Innenverteidiger da irgendwie so richtig weit mit vorschiebt und dann eben auch am Angriffsspiel so beteiligt ist.
Ja. Ja, das, was ich vorhin aber auch meinte mit dem Durchschieben, ne? Also das ist da, auf einer Seite ist da immer irgendwie einer da und du hast recht, ne? Der ist auch in den Aktionen davor immer vorne mit dabei. Da im Übrigen auch, finde ich, Reaktion Lookman und Scamacca geil, als der Ball reinsegelt. Und Kosunu hat es, glaube ich, auch erst so mit einer Sekunde Zeitversatz gecheckt, dass er reingegangen, ja, ist. So. Ja, das kurz vor der Pause und nach der Pause Lookman mit einem Abstauber nach einer Ecke. Also, ich glaube, ehrlicherweise, Atalanta wird jetzt ins Rollen kommen und ist hinten eben auch sehr stabil, hat einen guten Torwart. Ich finde, das hat das Wochenende auch wieder gezeigt, dass die Mannschaften, die da oben länger mitspielen wollen, müssen, sollen, brauchen auch einen sehr guten Torwart. Es sind jetzt schon ein paar Spiele so entschieden worden. Bin ganz guter Dinge, dass Atalanta nächste Saison auch, ich weiß nicht in welchem Bewerb, aber europäisch spielen wird.
Ja, würde ich nach aktuellem Stand, glaube ich, mitgehen. Florenz natürlich nicht. Und 4 Spiele, 2 Unentschieden, 2 Niederlagen. Trainereffekt schon verpufft. Manoli schon verbrannt. Kommt Pioli irgendwann zurück? Ja, wahrscheinlich nicht, aber weiß nicht, ob sie sich überhaupt einen dritten Trainer dann in der Saison leisten können. Vielleicht macht Iacchini es umsonst.
Ah, schön. Ist der Name auch mal wieder gefallen.
Natürlich.
Vorne nehmen sich ja eh trotzdem alle munter fleißig die Punkte gegenseitig weg. Deswegen ist es auch so wahnsinnig schön eng beisammen. Napoli gewinnt nämlich das Spitzenspiel bei der Roma. David Neres getroffen. Unser Neuzugang bei Comunio liefert und liefert und liefert. Und er nimmt Brian Cristante auf 10,15 Meter ab bei diesem Gegenangriff.
Ja, das stimmt.
Ich habe mir das.
Und die sind ähnlich alt, ne? Also es ist nicht so, dass der 10 Jahre jünger ist.
Ich habe mir da tatsächlich gedacht, im Live meinte ich so, hä, warum schaut Cristante dann da einmal so rüber und nimmt Tempo raus, dann verliert er den Anschluss und dann sehe ich es nochmal in der Zeitlupe und sage so, nee, ach so, der bleibt gar nicht stehen, der läuft schon im Vollsprint durch, aber der andere ist halt ein bisschen, tja, schneller. So ein paar Takeaways bei Napoli finde ich, Noah Lang, gutes Spiel und so auch bei der Auswechslung das Verhalten gegenüber Conte und Contes Verhalten gegenüber ihm, ich glaube, haben sich gefunden und das kann Napoli ja, also jetzt über den Saisonverlauf nur gut tun.
Auf jeden. Also was ich letzte Woche schon meinte, sie haben jetzt ja wieder in so einem 3-4-3 gespielt. Und nicht nur, dass Neres schon wieder getroffen hat, sondern dass diese Systemumstellung eben auch Lang anscheinend richtig gut tut. Ja. Und natürlich auch, dass er das Tor geschossen hat gegen Atalanta in der Vorwoche.
Safe. Also ganz wichtige 3 Zähler hat man ja auch beim Abpfiff und dem Jubel gesehen. Aus Roma-Sicht hat Markus das ganz gut zusammengefasst, wie ich finde. Zitat, die Roma bleibt vollkommen unfähig, Spiele gegen Top-5-Teams zu gewinnen. Wieder 0-1, wie gegen die beiden Mailänder. Das war heute mut- und ideenlos, dazu erschreckend harmlos und oft unglaublich fahrig im Passspiel. Defensiv war es wieder okay, hinten lässt man wenig zu, aber nach vorne geht in diesen Duellen oft so gut wie nichts. Wenn Baldanzi in der 90. die erste gute Torchance in Halbzeit 2 hat, zu Hause, dann sagt das alles. Anmerkung von Mario, da sind wir wieder, Vanja Milinkovic-Savic fischt den raus. Das ist das einzige Mal, wo er so richtig, richtig geprüft ist und ist dann halt zur Stelle. Weiter im Text von Markus, Manu Kone nicht 100% fit, trotzdem solide, aber man merkt, dass dann Prozentpunkte fehlen. Wesley wieder sehr aktiv und bemüht, wenn was ging, dann über seine Seite. Bei Evan Ferguson bleibt die Frage, ob man dieses Missverständnis vielleicht schon im Winter beendet. Das war einmal mehr gar nichts. Wenn der Trainer, Klammer auf, Vertreter, Klammer zu, dann zur Pause denkt, er bringt lieber den Hobbit Baldanzi gegen die Türme Rachmani und Bongiorno, sagt das vieles. Einschub Mario, ja, und vor allem auch in den letzten 10 Minuten gab es dann so viele Phasen oder so 2-3 Aktionen auch. Ich glaube, sie wollten dann auch Mancini mit nach vorne bringen, aber während Mancini dann noch irgendwie 40 Meter zum gegnerischen Tor hatte, kommt dann der lange Ball und dann geht entweder Dybala oder Baldanzi ins Kopfballduell oder geht dann nicht mehr richtig ins Kopfballduell. Und da dachte ich auch so, okay, also why? Also wie wollt ihr da einen Ball festmachen? So, dann musst du entweder irgendwie hinten den Ball lang genug halten. Aber da ist ja trotzdem auch, und das muss ich sagen, bei Napoli nochmal, das war wieder so richtig griffig und auch gejagt und draußen alles konnte eh immer mitgegangen. Oh, übrigens, das ist auch eine Beobachtung aus dem Frankfurt-Spiel noch mit Palladino. Italienischen Trainern fällt es auch dann in den UEFA-Wettbewerben, wo ein bisschen mehr drauf geachtet wird, extrem schwer, die Coaching-Zone nicht nur als Empfehlung anzusehen.
Ja.
Markus schreibt weiter, immerhin Bailey und Gervinho Gedächtnis-Bandana sorgte für einen Schmunzler. Das war es dann aber auch mit Impact, dass Gask quasi mit Abpfiff in seinem Räumchen auf der Tribüne das Licht ausknipst, fasst die Leistung seiner Mannschaft besser zusammen, als es sollte. Das war nix. Und zu Napoli schreibt er, übrigens auch relativ dünn, McFratem mehr am Lamentieren als Fußballspiel und Neres muss vermutlich ein Bein verlieren, bevor Conte ihn erlöst und auswechselt. Nach 70 musste man den Fratello eigentlich erlösen. Sowas kann auch in die Hose gehen und dann fällt er dir wochenlang aus. Ging aber gut, Sieg geht wegen akuter Ungefährlichkeit in Ordnung. Ja, ich glaube, das unterschreiben die Neapolitaner dann auch so und ihnen ist es relativ egal, dass das sonst auch ein wenig dünn war. Aber vor allem in der ersten Halbzeit hatte man zumindest so in Ansätzen, finde ich, paar mehr Sequenzen, in denen Gefahr im Anflug war, als erst die Roma.
Es passt ja auch vielleicht ein bisschen zu dem Spiel, wo wir dann gleich zukommen. Also so ähnliche Ausgangslage, auch gegen den Römerverein. Und warum sollte Conte nicht erstmal abwartend aufstellen und mal gucken, was die Roma zu leisten imstande ist. Die wissen auch, dass die Donnerstag erst gespielt haben und davon vielleicht noch ein bisschen was hängen geblieben ist. Napoli hatte 2 Tage mehr Pause. Dann mal kommen lassen, gucken, was geht und dann sitzt der Conte halt und ne, ja.
Genau, das von dir angesprochene Spiel lautet Milan-Lazio. Auch da reicht ein Tor für 3 Punkte, in dem Fall aber für die Gastgeber. Rafa Leão in der 51. nach einer super, super guten Kombination. Ehrlicherweise aber die ersten 45 Minuten gehörten ganz klar Lazio. Oder halt genau, Magic Mike.
Ja.
Alter, also diese eine Zeitlupe auch, wo Chila den Ball hinterher schaut und überhaupt nicht packt, dass der das Ding da rausfischt, schon wahnsinnig gut.
Na, das ist tatsächlich Scudetto-Form so.
Lustig, 100%. Genau das gleiche habe ich gestern auch gedacht. Mike Maignan, Scudetto-Form wie damals. Ja. Und alle gesagt haben, der hat ganz, ganz großen Anteil auch an der Meisterschaft. Ja. Du hast uns mal wieder Marks Takes hier rausgezaubert, ne? Also.
Genau.
Liegt nicht an uns, dass der so lange nicht gehört wurde. Liegt an uns, nicht an ihm. So rum. Ja, weil er ist ja mal fleißig am Schreiben. Wir haben es jetzt nur mal wieder geschafft, das hier auch mit einzuweben. Was schreibt er denn so Schönes?
Erstens, verdiente aber knapper Sieg. Zweitens, wieder zu null und vorne den ersten Schuss aufs Tor reingemacht. Drittens, wir müssen aufhören, uns ständig in diese fragwürdigen Situationen im Strafraum zu bringen. Das ist etwas, darüber hat auch Markus, nicht Polypri, sondern der andere, geschrieben. Da können wir gleich nochmal kurz drauf eingehen. Und viertens, warum nimmt Allegri nicht mit Wechseln Zeit von der Uhr? Eigentlich würde ich auch denken, das ist ja ein typischer, ich weiß nicht, ob es ein typischer Allegri ist, aber man würde das einem alten italienischen Trainer Fuchs eigentlich, würde man für forgiven taken.
Ja, ich glaube ehrlicherweise, dass natürlich da so ein bisschen die Abwägung ist, was bringt dir mehr, die Zeit von der Uhr zu nehmen oder das, was funktioniert bis dato, lieber so zu lassen. Also es gibt ja schon auch öfter mal Situationen, wo gerade wenn du in Führung liegst und nicht mehr gerade wirklich aktiv werden möchtest, dir dann Einwechselspieler gar nicht so viel bringen, vor allem wenn es nicht um Frische geht. Und dann ist er da, glaube ich, schon sehr konservativ und lässt vielleicht auch gerade so Leute wie Rabiot lieber drauf. Weiß jetzt gar nicht, ob das der Fall war, aber ja, um halt dann nicht die Struktur zu verändern.
Ja, fair. Sehr fair. Und dann wäre nämlich der angesprochene dritte Punkt, jetzt bin ich mir relativ sicher, dass der sich auch auf die Aussage von Markus quasi bezieht. Der hat uns geschrieben, Lazio verweigert die Presse nach dieser Aktion und damit ist der Zweikampf oder beziehungsweise das vermeintliche Handspiel, das Ellbogenspiel von Strenja Pavlovic nach dem Versuch von Romagnoli. Ist das schon in der Nachspielzeit? Ich glaube, ja.
Ja.
Ja. Genau, da gibt's auch VAR und so weiter und so fort. Und er gibt dann Offensivfoul, Zweikampf Pavlovic-Marušić. Beide wresteln auf jeden Fall. Beide halten sich gegenseitig. Und dann rutscht halt der Ellbogen so raus. Und da schießt Romagnoli gegen.
Ja.
Und Lazio hat danach, ich weiß nicht, ob es wirklich so im Endeffekt dann so war, ob Sarri nicht zur Pressekonferenz gegangen ist, aber sie haben auf ihren sozialen Kanälen geschrieben, nee, wir
heute lassen wir die weg. Bilder sprechen, haben sie geschrieben.
Ja, so. Ja,
interessiert mich deine Meinung zu. Also man muss natürlich sagen, Schiedsrichter hat es nicht gepfiffen, wird rausgebeten, also Schiedsrichter entscheidet auf Ecke, wird dann in die VAR-Zone gebeten, wo sich dann auch Allegri mit rein begibt, wo er vollkommen zurecht
sieht sofort rot,
finde ich absolut richtig, da hat er nichts verloren. Und genau, dann guckt er sich das an und entscheidet danach auf Stürmerfoul. Sag mal.
Tja. weiß ich nicht, keine Ahnung. Ist, glaube ich, so eine Situation, wo ich mich natürlich als, wenn ich jetzt Lazio-Fan wäre, würde ich mich auf jeden Fall darüber aufregen. Und wenn ich Milan-Fan wäre, würde ich auf jeden Fall sagen, ist für mich kein Handspiel, so, keine Ahnung. Die sind da halt in so einem Zweikampf und dann rutscht unbeabsichtigt der Ellbogen ein bisschen raus, der Schuss kommt von relativ nah dran. Dann wiederum verstehe ich aber die Handregeln natürlich auch nicht so gut wie du.
Boah, weiß ich gar nicht, ob ich die noch, also da sind wir, Handspielregel ist ja eh immer das. Also wurde zum Beispiel auch auf unserem Discord-Kanal schon fleißig diskutiert. Ich glaube, Lollo hat ja auch geschrieben, wenn du das pfeifst, dann kannst du sofort die Liga beenden.
Ja, genau. Gibt so viele Situationen in der Saison, wo sowas vorkommt.
Genau, oder? Und es gibt aber auch sozusagen Situationen, in denen das schon gepfiffen wurde. Bin ja immer noch Verfechter so der alten Handspielauslegung, ne? Absicht, ja oder nein, und dann ist gut. Inzwischen gibt es ja auch halt Verbreiterung der Körperfläche. Ich habe es mir echt oft angeschaut. Und Punkt 1, ich finde, die Entscheidung Stürmerfoul ist falsch. Das macht er nur, um sich dann sozusagen daraus rausziehen zu können, dieses Handspiel zu bewerten. Ja. Das ist so,
weil ja, fair.
Beide ziehen, du hast es gesagt, das ist einfach sozusagen, das ist sozusagen der billige Versuch, sich vor der Verantwortung zu drücken. Pavlovic steht mit dem Rücken zum Schuss, was jetzt dafür ja sprechen könnte, sozusagen, dann ist es ja noch weniger Absicht. Es gibt aber ganz viele so Situationen, wo dann auch, und ihr müsst euch das vorstellen, das sind alles Fußballprofis, die spielen jeden Tag Fußball, die haben immer solche Situationen, die antizipieren auch.
Klar.
Also auch wenn Pavlovic mit dem Rücken da steht, der hat eine Ahnung, wo der Ball ist und was passieren könnte, unterstelle ich ihm jetzt. Und dann gibt es diesen Moment, nachdem er am Ellenbogen getroffen wird, zieht er den Ellenbogen an den Körper. Das heißt, der Ellenbogen steht davor ein wenig weiter ab. Es ist natürlich davor keine aktive Handbewegung zum Ball, aber der Ellenbogen steht schon da und verbreitert ein wenig seine Fläche, die das Tor abdeckt. Und ich kann ihm keine Absicht unterstellen, aber man kann zumindest annehmen, dass er es in Kauf nimmt, dass sein Körper und auch sein Ellenbogen in dem Fall den Weg zum Tor verdeckt. Also hätte ich es nicht, da bin ich nicht so krass wie Lollo, ich hätte es nicht komplett falsch gefunden, deine Elfmeter zu pfeifen.
Okay.
Weil ich, wie gesagt, und da muss man auch sagen, es geht, das ist ja inzwischen auch bei der neuen Handspielregelung, bei diesen, dass es dann nicht mehr nur um die reine Absicht geht, sondern auch um die Fahrlässigkeit und das in Kauf nehmen, ein strafbares Handspiel zu nehmen. Und da muss ich sozusagen einem Fußballprofi unterstellen dürfen, dass er, auch wenn er da mit dem Rücken da steht, schon ein Gefühl dafür hat, was passieren könnte. Ja, also.
Aber dann sind wir trotzdem weiterhin bei einer Kann-Entscheidung.
Wir sind bei einer Kann-Entscheidung und dann sind wir natürlich bei dem, kann der VAR da eingreifen, aber es geht dann wahrscheinlich darum, dass der Schiedsrichter das gar nicht wahrgenommen hat. Wenn der Schiedsrichter jetzt zum Beispiel gesagt hätte, ich habe wahrgenommen.
Der hat weiterlaufen lassen von Anfang an.
Genau, und ich glaube, und da war auch sozusagen, wenn man da auf seine Körpersprache achtet, zeigt erst so Abstoß an, dann zeigt er doch Ecke an, das sieht sehr, sehr unsicher aus. Dann gehe ich davon aus, dass er gesagt hat, er hat nicht gesehen, wo der Ball abgeblockt ist, wurde. Und deswegen schaut er sich's auch an. Wenn er jetzt gleich gesagt hätte, ich habe wahrgenommen, dass der Ball an der Hand war, ist für mich keine Absicht. Ich glaube, dann wäre er gar nicht rausgeschickt worden. So. Das sind nur so ein paar Anregungen. Könnt ihr gerne weiter drüber diskutieren, auch bei Spotify.
Ist doch wertvoll. Drunter. Ist doch wertvoll.
Ja.
Ist doch wertvoll.
Genauso wie die Frage von Adriano, die noch reinkam. Hallo zusammen, warum geht Allegri eigentlich nach dem Spiel immer direkt Richtung Kabine? Ja, in dem Spiel ist klar, warum er Richtung Kabine gegangen ist.
Richtig.
Das ist eine Sache, die ich schon bei einigen Trainern schon erlebe. Bei Allegri ist es immer ganz, ganz deutlich.
Kann das so eine Richtung sein? Also ich weiß es nicht, ob er vielleicht jemals dazu was gesagt hat oder so. Ich habe jetzt auch nicht eine Stunde lang gegoogelt, sondern nur einmal kurz. Kann das sein, dass das so eine Sache ist, hier Mannschaft, geht mal, ihr seid der Mittelpunkt sozusagen, geht mal zu den Fans und also wenn, bei einem Sieg jetzt zum Beispiel auch, da halte ich mich raus.
Das, dann kann es zudem ein bisschen Selbstschutz sein immer, weil man glaube ich dann irgendwie immer noch sehr, also er ist ja einer, dem durchaus anzusehen ist, dass er mitgeht. Also ich glaube, dass er dann sich erstmal irgendwie runterkühlen muss. Dann weiß ich nicht, wie es bei ihm ist, warum zum Beispiel ein Sarri schnell erstmal aus dem Innenraum geht und irgendwie an ein anderes Örtchen, wissen wir glaube ich auch. Irgendwann erstmal Jan Ulrich Style 2 auf einmal.
Genau.
Ja. Ich glaube, es ist ein bisschen was von dem, was du gesagt hast, plus Selbstschutz, plus kurz einmal irgendwo Puls runterfahren.
Ja, fair.
Das dazu. Dann Ergebnisdienst vom restlichen 13. Spieltag, würde ich sagen. Como marschiert, gewinnt auch das Heimspiel gegen Sassuolo 2-0. Duvikas und Moreno treffen. Daniele De Rossi feiert den ersten Sieg mit Genua, schlägt Hellas im sogenannten 6-Punkte-Spiel, das trotz Rückstand noch mit 2-1. Und jetzt ist die Frage, Zanetti, ist er noch da?
Stand eine halbe Stunde vor unserer Aufnahme, also am Montagmittag, ja.
Okay.
Ich lege jetzt mal nicht meine Hand dafür ins Feuer, dass das, wenn ihr die Dienstag oder Mittwoch hört, dass das dann immer noch der Fall ist. Weil er sagt selbst, oder hat selbst am Samstag noch nach dem Spiel gesagt, ob er gegen Atalanta dabei ist beim nächsten Spiel, das kann er nicht sagen. Natürlich, wenn er danach gefragt wird, ich bin da für die Mannschaft. Trainer muss alles geben, muss an Bord bleiben und den Sturm meistern.
Schön literarisch. So,
also sowohl, ja, typisch italienisch, schön bildliche Sprache, gefällt mir. Sowohl Hellas als auch Fiorentina, weil Genoa gewonnen hat, weil Lecce gewonnen hat, haben die jetzt halt schon 5 Punkte Rückstand aufs rettende Ufer.
Parma verliert zu Hause gegen Udinese, Zaniolo, Keenan Davis.
Ja. Hast du Highlights gesehen?
Nee, von dem Spiel nicht tatsächlich.
Ja.
Weil ich dachte, wir gehen eh drüber weg.
Ja, ja und nein. Läufst 80 Minuten lang im Rückstand hinterher, weil der Torwart, der zugegeben sein zweites Serie A-Spiel überhaupt macht, vor dem 1-0 ist ein langer Ball an die Außenkante des Strafraums. Er läuft hin, aber nicht mit hundertprozentiger Überzeugung. Zaniolo kommt vorher an den Ball, umkurvt ihn einmal und schließt dann ab. Und dann, ja, wie gesagt, steht's nach 11 Minuten halt 0-1. Bist eh schon verunsichert. Und dafür ist Udinese einfach zu stabil. Ich glaube, es gab keine richtige Torchance von Parma. Das ist ja auch dann so typisch. Offensiv geht immer nicht so viel, außer wenn der Gegner selbst Fehler macht. Und die macht Udinese halt nicht so viele. Und dann ist auch der Zeitpunkt vom 2-0, 65. ist dann auch so klassisch den Zahn ziehen. Gibt dann mal wieder eine rote Karte wegen Notbremse für Troilo. Ja, gebraucht nennt man das.
Juve treten Rückstand gegen Cagliari. Sebastiano Esposito hat da getroffen für die Gäste, aber dann noch vor der Pause ein Doppelpack von Kenan Yildiz, der den Heimsieg bringt.
Da dachte ich, weil er jetzt in beiden Situationen den Ball auch in der Mitte bekommt irgendwie, das ist ja auch nun kein Geheimnis, wenn der nicht den klassischen Außenstürmer spielen muss, sondern wenn der ein bisschen in dieser Del Piero-Position spielen darf und so, dann trifft er auch direkt, ne?
So ist es. Da ist er halt extrem gefährlich und auch kann auch Situationen gut auflösen. Juve hat noch nicht verloren in der Spalletti, ne? Auch wenn es noch teilweise ein bisschen ruckelig war. 6 Spiele, 6 Mal ungeschlagen.
Ja.
Torino ist vorhin schon mal gefallen. Also zwischendurch dachte ich mal, jetzt die sind am Kommen, jetzt verlieren sie in Lecce. 1-2. Für
ja, das,
Lecce Big Points.
Ja, das auf jeden Fall. Für Toro manifestiert sich dann die typische Toro-Saison.
Ja. Pisa extrem stabil und eklig, aber dann trotzdem 0-2 gegen Inter verlierend. Lautaro trifft doppelt in der 69. und in der 83. Gerade beim 1-0, ich liebe Spielerjubel auf dem Zaun. Holt mich komplett ab, Mann. Und da ist einfach, Lautaro lebt es einfach. Finde ich geil. Finde ich geil. Man muss davor sagen, also ich habe es gerade schon angedeutet, ne? Pisa schon eklig, stabil, zu Hause eh echt schwer zu spielen. Und hat, und da steht es noch 0-0, ne? Und Zola hat diese riesen Chance. Mhm. Was macht er denn? Also da sind der... Also wo läuft der hin? Also der hat so 2, 3 richtig schlechte Kontakte. Ich glaube im rechten Fuß, wo er den Ball so nach links außen spielt, wegspitzelt und dann immer weiter, der Winkel wird immer schlechter. Muss das 1-0 für Pisa sein.
Ja.
Und dann wird...
Sind auch, also da kann ich mich irgendwie lebhaft an auch Situationen von ihm selbst erinnern, wo er solche Chancen auch gegen die großen Clubs schon genutzt hat.
Stimmt, ja. So, und ich glaube, dann wird es schwer für Inter nochmal zurückzukommen. So, und das hat man ja schon auch gesehen. Schon viel Befreiung. Oh, 1-0 ist davor auch von Esposito sehr stark gemacht. Wie er da Lautaro bedient. Allerdings auch, muss man sagen, es geht ja bei einem Einwurf von Pisa los. In der eigenen Hälfte. Der dann so halb quer einläuft. Also, das ist dann halt auch schon wieder so, das darfst du dir nicht erlauben in der Serie A.
Ja, ja.
Jetzt gehen wir mal wieder paar Ligen runter. Haben ein wunderbares Stadionerlebnis eingeschickt bekommen von T. Timon, von dem ist das eine Premiere. Und ich sag mal, es wird historisch. Also es geht viel um die Geschichte auch von Sienna. Aber am Anfang geht es auch erstmal so ein bisschen um die persönliche Geschichte von Timon. Das sind 12 Minuten, die sich aber, wie ich finde, sehr, sehr lohnen. Bitteschön.
Buongiorno Mario, buongiorno Marius und ein herzliches Hallo an die Serie Amore Community. Hier meldet sich zum allerersten Mal der Timon und ich bin ja zum Entschluss gekommen, ich werde zum allerersten Mal ein Stadionerlebnis einsenden. Bin ja bis jetzt eher negativ aufgefallen durch seltsame Tabellentipps, random Fakten zum griechischen Fußball, die ich berichtigen muss vor einem Conference League Finale oder ähnliches. Und jetzt will ich ein bisschen mein Image aufpolieren und habe meinen Länderpunkt Italien tatsächlich gemacht. Das ist ja etwas, was ein Groundhopper relativ oft schon recht früh macht. Bei mir war es tatsächlich der 12. Länderpunkt, also relativ spät, obwohl ich ja in Österreich lebe, also es wäre gar nicht mal so weit weg, aber bis jetzt bin ich irgendwie nicht dazu gekommen. Es stimmt nicht ganz, wenn ich ehrlich bin, denn ich war mal als Kind bei der Fiorentina, aber das ist schon so lange her, ich kann nicht sagen, wie es ausgegangen ist, ich weiß nicht mal, wer gespielt hat, außer die Fiorentina, und das fühlt sich dann nicht so ganz richtig an. Also pro forma habe ich den Länderpunkt vorher schon gehabt, aber es war jetzt nichts, wo ich mich jetzt irgendwie zurückbesinnen könnte. Und dann habe ich mal jetzt einen schönen Anlass genommen, um meine Karte ein bisschen auf Vordermann zu bringen und habe die Situation ausgenutzt, dass meine Großtante, die schon in jungen Jahren von Griechenland nach Italien der Liebe wegen übersiedelt ist und sich in der Nähe von Florenz niedergelassen hat, ihren 100. Geburtstag gefeiert hat. Und da musste ich natürlich als braver Großneffe vorbeikommen und habe mir gedacht, ich bin ja Student, ich nehme den Vater mit, damit ich auch ein bisschen mehr Budget habe. Und dann will ich auch ein paar Fußballspiele sehen. Florenz ist ja nicht unbedingt schlecht gelegen und damit verbunden sind jetzt einige Partien, von denen ich euch erzählen will. Zuallererst aber mal das Spiel am Sonntag, den 30. November um 14.30 Uhr. Und passend zu dem Ganzen ist es auch, dass das Stadion wieder mal ein Stadio Artemio Franchi war, also den gleichen Namen trägt wie das in Florenz, aber nicht das Stadion der Fiorentina ist, sondern, Kenner werden es wissen, ich wusste es zum Beispiel nicht, das Stadion vom AC Siena. Und der AC Siena ist so ein Verein, der in meiner Wahrnehmung existiert hat, vor allem als ich am Nintendo mein erstes FIFA gespielt habe. Das müsste so gewesen sein 2007, 2008. Und dort, glaube ich, mit Grosseto zweimal die Champions League gewonnen habe. Und da bin ich des Öfteren auf AC Siena getroffen. Aber seit einigen Jahren hört man von dem Verein überhaupt nichts mehr. Und der ist ja auch mehr oder weniger verschwunden von der Bildfläche und spielt heutzutage in der Viertklassigkeit. Und dann habe ich das als Anlass genommen, um dieses Spiel oder ein Spiel dieses Vereins zu besuchen und bin ein bisschen mehr in die Lore eingestiegen von AC Siena und will den auch ein bisschen teilen, weil ich denke mal, das ist so ein Farbklecks hier bei den Stadionerlebnissen, der recht selten dazukommt. Die anderen Stadien, die werden, sage ich mal, eher die klassischen Stadien sein, die man eher kennt oder von denen man schon eher auch ein Stadionerlebnis gehört hat. Der AC Siena ist 1904 gegründet worden, hat dann in den 30ern seine vorerst größten Erfolge gefeiert mit Aufstiegen in die Serie B und auch knapp die Serie A ein paar Mal verpasst. Es war eigentlich nur eine Frage der Zeit, bis man dann erstklassig sein würde. Dann kam aber der Zweite Weltkrieg dazwischen und die Meisterschaften in Italien wurden abgebrochen und für einige Jahre nicht mehr aufgenommen. Dadurch gab es keine Serie A und Siena konnte da nicht aufsteigen. Und in der Nachkriegszeit war es recht trist, denn der AC Siena ist irgendwo gependelt zwischen der Dritt- und Viertklassigkeit, ohne wirklich Ambitionen, oder mit Ambitionen schon, aber ohne wirklich den Erfolg zu haben, mal höher zu spielen. Das einzige Interessante, was ich gefunden habe, ist, dass unter anderem einer der Präsidenten ein gewisser Danilo Nannini war. Der war Bäcker in Siena und seine Tochter, die wird man vielleicht kennen, sofern man ihre Musik macht, nämlich Gianna Nannini. Und der war zweimal in zwei Perioden Präsident, sowohl in den 60ern als auch in den 80ern. Aber die große Blütezeit des AC Siena, die kam erst bei der Jahrtausendwende. Denn damals sind Investoren eingestiegen und einer der zahlungskräftigen Sponsoren war die Bank Monte di Paschi di Siena, ich hoffe, ich habe es halbwegs richtig ausgesprochen, die ordentlich Geld reingepumpt hat in den Verein. Und Der ja, Aufschwung hatte seinen Höhepunkt 2003, als man erstmals die Serie A erreichen konnte. Damals war der Verein 99 Jahre alt, also sein 100. Jubiläum hat man dann in der obersten Spielklasse ja zelebrieren können und das dort eben erreicht und ist dann zwischendurch mal wieder abgestiegen, aber man hat einen interessanten Trainer geholt, der vorher mal als Co-Trainer bei Siena tätig war und den Verein wieder in die Serie A geführt hat, nämlich ein gewisser Antonio Conte, und man ist dann 2010 nochmal zurückgekehrt für ein Intermezzo von, ich glaube, 2 oder 3 Jahren und ist dann 2012 abgestiegen und hat damals 6 Punkte Abzug bekommen wegen des Manipulations- und Wettskandals und hat dann in die Serie B mit 8 Punkten Rückstand reinstarten müssen. Also man ist mit einem -8 reingegangen in die Saison 2012-13 und hat es trotzdem aber geschafft, um die Playoffs mitzukämpfen, hat es dann ganz knapp um einen Punkt nicht gepackt, also mit den 8 Punkten wäre man da safe drinnen gewesen. Und dann kam quasi die Horrornachricht für den AC Siena, denn man hatte 70 Millionen Euro Schulden und hat dementsprechend keine Lizenz erhalten. Und der Verein wurde dann, ja, wurde ein Konkursverfahren gestartet und am Ende wurde der Verein mehr oder weniger liquidiert. Und der Verein wurde dann neu gegründet, hat dann in der Serie D, wie wir es kennen, neu gestartet. Man nannte sich Robur Siena und hat es bis in die Serie C geschafft, aber dann kam ja wieder was Unerwartetes, nämlich die Covid-Pandemie, und 2020 hat sich der Verein wieder aufgelöst und man hat dann sich nochmal neu gegründet und besteht in der jetzigen Form. Und der Name von Siena ist aktuell ACN Siena und das N steht für Noah. Das kommt ein bisschen random, aber wer die Conference League zum Beispiel ein bisschen mehr verfolgt, der hat vielleicht schon den armenischen Vertreter Noah Yerevan mal gesehen, denn es gibt einen armenischen ja, Fußballinvestor, Roman Gevorkian, der unter anderem mal kurzzeitig beim KFC Uerdingen im Gespräch war, ich glaube aber dann wieder ausgestiegen ist, aber da bin ich mir jetzt nicht so sicher, der aber mit Noah Yerevan den armenischen Fußball, ich würde nicht sagen dominiert, aber einige Meistertitel erreicht hat und eben auch im europäischen Geschäft mitmischt. Und der ist dort als Anteilseigner eingestiegen und man gehört eben zu dem Multi-Club-Ownership, dass ja eben auch Noah Yerevan dabei ist. Und das ist es die Frage, ob das die glorreiche Zukunft des AC Siena ist. Bis jetzt hat sich noch nicht ausgezahlt. Man steckt nach wie vor in der Serie D fest und höchstwahrscheinlich wird man die nächste Saison auch noch in der Serie D spielen, denn gegen Serravase hat man mit 2-0 zu Hause verloren und die letzten 6 Partien wurden allesamt nicht gewonnen. Man steht auf Platz 7 aktuell, was nicht für die Playoffs reichen würde. Trotzdem ist der Zuschauerzuspruch für die 4. Liga relativ hoch. Das Stadion ist natürlich von der Kapazität her quasi nie ausgelastet. Es finden im Stadio Artemio Franchi ja so 15.000 bis 17.000 Personen Platz. Bei den Spielen sind es eher so 2.000 bis 3.000. Es gibt dann die Highlight-Spiele, vor allem die Derbys, wo Fanszenen dabei sind wie bei Prato, wo dann auch der Auswärtsblock gut gefüllt ist. Da kommen dann gerne mal mehr. Aber zum Beispiel jetzt bei dem Spiel, das ich jetzt gegen Serravese angeschaut habe, das war, hätte ich jetzt gesagt, schätzungsweise so 2500 Leute. Und das ist jetzt grundsätzlich auch nicht so verkehrt, vor allem, weil es ein vergleichsweise unattraktiver Gegner war. Organisierten Ultrasupport, den gibt es nach wie vor. Es gibt zwar die Ultras Jena, die nach Vorfällen 2022 nicht mehr, soweit ich das erfahren habe, aber die ja, Seite oder die Kurve, wo die Ultras stehen, die wurde umbenannt, die heißt eigentlich Curva Robur, aber nach dem Tod des Ultras Lorenzo Guaspari hat man die Seite umbenannt oder die Ultras haben es umbenannt, da hängt immer ein sehr, sehr großes Banner eben mit dem Namen des verstorbenen Mitglieds. Die verschiedenen Ultragruppierungen und so weiter, die habe ich nicht erkennen können, das war zu weit weg und ja, ich wusste auch nicht jetzt so quasi, was ist aktiv, was sind einfach nur Zaunfahnen, die jetzt vielleicht gar keine Gruppe sind, sondern vielleicht auch Einzelpersonen, aber was mir aufgefallen ist, ist die Gruppe Fedelissimi, pardon, die als Gründungsdatum oder Gründungsjahr 1970 oben stehen hat und nach wie vor dort mit dabei ist, das sind eher ältere Herren, sage ich mal, die dort eben ja, das Spiel verfolgen und Siena hat auch eine schöne, charmante Einlaufhymne oder Vereinshymne, Su Forza Siena von Franco Baldi, das spielt ein also eigentlich vor jedem Spiel, wenn die Mannschaften aufs Feld laufen. Jetzt noch ganz kurz zum Stadion selbst. Das wurde 1938 eröffnet, als quasi diese Hochphase von Siena war, wo es dann ein abruptes Ende gab aufgrund des Zweiten Weltkrieges. Das Stadion bekam den Namen Rino Daus. Das war ein italienischer Faschist, der vor allem von den rechten Kreisen als großer Märtyrer gefeiert wurde, nachdem er von Sozialisten getötet wurde 1921. Und dieser Name wurde dann zum Glück geändert später. Nach der Zeit Mussolinis hieß das Stadion Rastrello. Und als 1983 Artemio Franchi, der Fußballverbandspräsident Italiens und auch der UEFA-Präsident, in Siena bei einem Autounfall verstarb, wurde das Stadion in Florenz Artemio Franchi und auch das Stadion in Siena Artemio Franchi genannt. Florenz, die Geburtsstadt von Artemio Franchi, und eben Siena, der Ort, an dem das Ganze geschah. Und ich finde es irgendwie ganz interessant, denn gleichzeitig ist der größte Rivale vom AC Siena das verhasste Florenz. Diese Städte sind immer schon geteilt gewesen, nie die beste Beziehung gehabt, auch über den Fußball hinaus. Und sonst gibt's auch noch Rivalitäten zu Livorno, Roma, zu Empoli, zu Perugia, zu Arezzo und zu Grosseto und aktuell auch zu Prato, mit denen man ja in einer Liga spielt. Aber grundsätzlich eigentlich mehr oder weniger alles in der Nähe. Mit der Roma gab es durchaus hitzige Duelle in der Serie A in der Zeit, als Siena da oben war. Und die Freundschaften, die hat man nach Pistoia, nach Udine, nach Bologna, zu Como und zu Macerata. Und ich fand es wirklich sehr, sehr charmant, dort zu sein. Und ein Tipp, falls ihr irgendwie in der Nähe seid, schaut euch den AC Siena an. Es ist ein wunderschönes Stadion. Man geht in eine Grube hinein und es ist bewaldet. Es ist total mit unterschiedlichen Teilen im Stadion. Das hat wirklich sehr, sehr viel und ist bei mir, was die Grounds angeht, von der Architektur her, sofort in die Top 3 reingeschossen. Und mittlerweile ist es ja doch eine beachtliche Anzahl an Stadien, die ich besucht habe. Montag geht es weiter ins nächste Stadion. Ich will nicht verraten, welches. Und am Mittwoch geht es dann zu zwei Coppa Italia Partien. Bis dahin wünsche ich euch eine schöne Woche und viel Spaß mit der sicher wieder sehr grandiosen Folge von Mario und Marius. Bis dann.
Ja, grazie mille. Wir freuen uns wirklich sehr drauf. Also erstens dann auch auf die kleine Fotokollage, die ihr bei Insta dann finden könnt, und auch auf die weiteren Einsendungen von dir. Dann decken wir da ein bisschen die englische Woche auch noch ab. Da haben wir ja Coppa Italia, unter anderem Juve Udinese und aber auch Napoli Cagliari. Donnerstag dann Lazio Milan. Da bin ich am Mikrofon. Also wenn das nicht eines der Spiele ist, wo Timon ist, dann haben wir dazu auch ein bisschen was. Dann können wir
italienische Dortmund-Leverkusen, ne?
Ja, stimmt. Aber am Donnerstag, Donnerstag ist, glaube ich, kein DFB-Pokal, also jetzt habe ich den Wettbewerb genannt. Naja, aber Coppa Italia auf jeden Fall, seid gerne Donnerstag mit dabei. Roma Torino und Fiorentina Como erst im Januar, weißt du warum?
Ehrlich gesagt nicht.
Nö. Nee. Ist auch egal, also wäre vielleicht auch einfach so, ne? Weil Italien-Pokal halt, ja. Und am Wochenende, Napoli-Juve.
Wunderbar.
Oh, Spalletti zurück im Maradona. Da sind wir gespannt
drauf. Da bleibt das Stadion ruhig.
Der bekommt dann nochmal einen Blumenstrauß von ADL, ne? Mhm. Sonntagabend das Ganze. Und dann ein oder zwei Tage später die nächste Folge Serie Amore. Freue ich mich sehr drauf. Freuen uns über Fragen, Einsendungen, Feedback, Diskussionen bei Discord oder in den Kommis unter der Spotify-Folge. Wie auch immer. Gehabt euch in jedem Fall wohl. Vielen Dank fürs Zuhören. Marius, vielen Dank für deine Zeit. Und bis nächste Woche.
Vielen Dank dir. Ihr bleibt gesund und wir hören uns dann.
Palla tagliata, messa fuori, c'è Pirlo, 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 ancora Pirlo di Deco.